Friede sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, ihr Lieben, im heutigen Predigttext und in der heutigen Predigt kommen, glaube ich, beide Bilder drin vor, die die Elke zu Beginn des Gottesdienstes im Zusammenhang mit dem Hirten genannt hat. Einmal der Hirte, der hinter der Herde geht und seine Schafe so ein bisschen antreibt und der gleichzeitig aber auch Vorbild ist, dem man nachfolgen kann. Ich möchte uns direkt zu Beginn den Predigttext vorlesen und ich schiebe meine kleine Warnung vorneweg, der hat es in sich. Und zwar aus dem 34. Kapitel beim Propheten Hesekiel und ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle gewählt. Wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er forderte mich auf: Du Mensch, richte den führenden Männern von Israel diese Worte aus. So spricht Gott der Herr: Wehe euch, ihr Führer Israels! Ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf eine gute Weide führen. Aber ihr sorgt nur für euch selbst. Die Milch der Schafe trinkt ihr, aus ihrer Wolle webt ihr euch Kleidung und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Den schwachen Tieren helft ihr nicht, die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eines verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Darum, ihr Hirten, hört meine Worte. Ich, Gott der Herr, schwöre, so wahr ich lebe. Jetzt ist Schluss damit. Meine Schafe wurden geraubt und von wilden Tieren zerrissen, weil kein Hirte für sie sorgte. Anstatt euch um die Herde zu kümmern, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Darum lasst es euch gesagt sein, ihr Hirten. Ihr bekommt es mit mir zu tun. Ich ziehe euch zur Rechenschaft für alles, was ihr meinen Schafen angetan habt. Ihr sollt nicht länger ihre Hirten sein. Ich lasse nicht mehr zu, dass ihr nur für euch selbst sorgt. Ich rette die Schafe aus euren Klauen, damit ihr sie nicht mehr auffressen könnt. Denn so spricht Gott der Herr: Von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. Ich suche die verloren gegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein gebrochen hat, will ich es verbinden und den Kranken helfe ich wieder auf. Die fetten und starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen, denn ich bin ein Hirte, der gut und gerecht mit seinen Schafen umgeht. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Wow, 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 war mein erstes Gefühl, als ich das gelesen habe. Hier ist einer ziemlich zornig, wütend. Gott regt sich auf über den Egoismus der herrschenden Führer in jener Zeit. Er geht mit ihnen ins Gericht, er klagt sie an. Wenn wir über einen zornigen oder wütenden Gott nachdenken, dann passt das für viele nicht mit einem liebevollen und barmherzigen Gott zusammen. Aber ich sage euch, das passt sowas von. Es geht nämlich einzig und allein um die Frage, was ist der Antrieb der Wut und des Zornes und was ist die Frucht dieser Wut und dieses Zornes. Ich denke, wir haben oft, wenn wir an Wut und Zorn denken, vielleicht so einen Vater vor uns, der hysterisch, cholerisch ausrastet, vielleicht irgendwas kurz und klein schlägt oder sein Kind hernimmt und schlägt. Das ist natürlich eine abscheuliche Wut, ein abscheulicher Zorn. Aber vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr wütend oder zornig wurdet und aus dieser Wut heraus ihr aktiv wurdet, etwas zu tun, was ihr vielleicht schon längst hättet tun müssen. Aufräumen zum Beispiel, sauber machen. Oder dass man dann endlich diesen Brief geschrieben hat, den man schon lange vor sich hergeschoben hat. Eine Wut, ein Zorn kann einen dazu bringen, die eigenen Fesseln endlich zu zersprengen und aufzustehen, loszugehen und aktiv zu werden. Wenn Gott hier wütend und zornig ist, dann ist das nicht diese unkontrollierte, zerstörerische Wut, sondern es ist eine kraftvolle, zielgerichtete, lebensfördernde Wut. Hier sind ja im Grunde erstmal zwei Handelnde, also Gott und die Hirten, die er anklagt. Aber die wir nicht sehen, sind ja die Schafe, um die es geht. Und stellt euch nur mal vor, so ein krankes Schaf, das eben nicht versorgt wurde, hört jetzt diesen Gott sprechen und sagen, anklagen die Hirten, warum kümmert ihr euch nicht um dieses verloren gegangene, dieses kranke Schaf? Versetzt euch mal in die Lage dieses Schafes, wie gut das wäre, wie schön, wie voller Liebe und Barmherzigkeit, wenn da auf einmal jemand ist, der für mich seine Stimme erhebt, der sich für mich einsetzt, mich verteidigt und den anklagt, der sich eigentlich schon längst hätte um mich kümmern müssen. Hier wird eine Anklage laut, ja, aber diese Anklage nimmt jemanden in Blick und verteidigt jemanden, nämlich die Schwachen und die Verletzten, die Armen und die Unterdrückten. Hier türmt sich Gottes Wut auf, weil sie in Liebe und Barmherzigkeit gegenüber den Vernachlässigten, gegenüber den Verletzten, Beraubten, Alleingelassenen entbrannt ist. Gott sagt, so kann es nicht weitergehen, so dürft ihr mit meiner Schöpfung, mit den Menschen, die ich geschaffen habe, mit der Natur, die ich geschaffen habe, mit den Tieren, die ich geschaffen habe, nicht umgehen. Mein Herz blutet, wenn ich all das Unrecht sehe. Wir haben seit ein paar Tagen hier in der Kirche und im Foyer eine Ausstellung stehen zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN. Und vielleicht hattet ihr über Facebook, haben wir versucht, ein paar Stationen vorzustellen. Vielleicht hattet ihr auch Gelegenheit, die eine oder andere Station auch euch anzuschauen. Und ja, da kann sich das Herz schon so ein bisschen verkrampfen, sage ich mal. Der Hunger in der Welt, die viele Armut in der Welt, die Ungleichheit zwischen den Ländern, zwischen den Industrienationen und den unterentwickelten Ländern, der Unfrieden, die Benachteiligung von bestimmten Menschengruppen, die Verunreinigung von Wasser und Luft, der Raubbau, die Monokulturen, die Massentierhaltung, Ausbeutung von Land und Natur. Die Liste ist so lang. Und fast bekommt man das Gefühl, dass durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie all diese Missstände ein bisschen aus dem Blick geraten sind. Dabei ist vielleicht dieser unbekannte Virus, dieser Weckruf, eigentlich so ein ähnlicher Weckruf wie den Weckruf, den wir gerade gehört haben von Gott. Ein Weckruf dieser Schöpfung, die verletzt und blutend auf ihrem Sterbebett liegt. Wenn ich diese Kritik Gottes an den Führern des Volkes damals lese, dann kann ich sie leider nur 1:1 auf heute übertragen. Und vielleicht ging euch das ähnlich, als ihr den Text jetzt gerade gehört habt. Das könnte man heute genauso sagen zu den Menschen. Und ich bin fest davon überzeugt und ich spüre das auch in meinem eigenen Herzen, dass Gottes Herz immer noch blutet und sein Zorn immer noch entbrennt über die Unfähigkeit des Menschen, wirklich sein Ebenbild zu sein in dieser Welt. Ebenbild seines Wesens von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Anteilnahme. Aber, und das ist das Schöne, und das klingt auch in diesem 34. Kapitel von Hesekiel an, Gott hat eine Strategie. Es ist eben keine unkontrollierte Wut, sondern der hat schon den Plan. Den hat er übrigens schon seit Beginn der Schöpfung. Und er ist offenbar geworden, er hat sich erfüllt in Jesus Christus. Aber ich möchte beim Anfang beginnen. Gott sagt, und wir haben es gehört, ich suche die verloren gegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein gebrochen hat, will ich es verbinden und den Kranken helfe ich wieder auf. Die fetten und starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen, denn ich bin ein Hirte, der gut und gerecht mit seinen Schafen umgeht. Gott selbst will sich um seine Schafe, und das ist natürlich ein Bild, mit dem Gott hier spricht, er will sich um seine Schöpfung, seine Menschen, Tiere, Pflanzen kümmern. Aber wie will er das tun? Gott ist unsichtbar, er umfasst die ganze Welt. Wie könnte er zeigen, dass er dieser Hirte ist? Er tut das, indem er Mensch wird in seinem Sohn Jesus Christus und in ihm uns als Mensch ein Vorbild gibt, wie wir wirklich ein guter Hirte sein können. Darum heißt es in demselben Kapitel auch später dann im Vers 23 und 24, ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und dieser neue David, also Nachkomme Davids, wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Ich denke, wir alle, die wir hier sitzen, wir wissen, wer dieser gute Hirte ist, der wirklich gut für seine Herde sorgt, der so handelt, wie es Gottes ureigenem Wesen entspricht. Jesus Christus, Nachkomme von König David, hat sogar von sich selbst gesagt, wir haben es zu Beginn gehört, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Und vor 2 Wochen haben wir genau das gefeiert, dieses gute und hingebungsvolle Wesen des Vaters, der sich in dem Sohn offenbart hat. Jesus Christus hat uns als Mensch ein Vorbild gegeben, was es heißt, ein guter Hirte, ein guter Anführer zu sein. Und ein guter Hirte ist sogar bereit, sein Leben zu riskieren und zu opfern für die ihm anvertrauten Schafe. Jesus hat das getan. Jesus starb für die Menschen. Er starb für dich und für mich. Und deshalb muss diese Anklage uns nicht mehr zerdrücken. Sie muss uns nicht mehr deprimieren und so arg runterziehen, dass wir das Gefühl haben, ja, wir sind verloren. Wir haben nur noch den Tod verdient. Nein, durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz ist uns vergeben und wir können befreit einen Neuanfang wagen. Wenn wir hier vor diesen Stationen stehen und uns auch nur mit einem dieser Themen beschäftigen, dann kann man die Hoffnung verlieren. Dann kann man sich denken, diese Ziele sind ja bis 2030 gesetzt. Da kann man schon sagen, ja, bis dahin werden wir das nicht geschafft haben. Aber soll uns diese Hoffnungslosigkeit antreiben? Wollen wir dieser Hoffnungslosigkeit nachfolgen? Soll sie uns Vorbild sein? Sind die Probleme dieser Welt nicht zu groß? So fragen wir uns oft. Was kann ich als kleiner Mensch da ausrichten? Macht es wirklich einen Unterschied, ob ich auf Plastik verzichte oder ob ich irgendeinem Mädchen irgendwo in der Welt helfe, zur Schule zu gehen? Ob ich Müll aufsammle, der hier auf den Straßen liegt? Oder wenn ich mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto fahre? Wenn ich spende für eine wohltätige Organisation, die sich für eins dieser Ziele einsetzt? Oder wenn ich mich um die kranke Nachbarin kümmere? Macht das einen Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied. Es macht total einen Unterschied. Denn mit all diesen Aktionen verhältst du dich, verhalten wir uns wie gute Hirten. Dann erfüllt sich das Leben in deinem, dann erfüllt sich das Wort in deinem Leben, das wir zu Beginn gehört haben, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hörst du seine Stimme? Hörst du seine Stimme? Manchmal tut es weh, Jesu Stimme zu hören. Genauso wie es auch weh tut, wenn wir die Worte Gottes hören, wie er ja, die Hirten zur Rechenschaft zieht und sie anklagt. Es tut weh, wenn Gott uns unsere eigene Sündhaftigkeit vor Augen führt. Ich muss sagen, in den letzten Tagen und Wochen hat Gott das viel in meinem eigenen Leben getan. Und es ist schon erschütternd, finde ich, manchmal, wenn man so feststellt, wie viel Dunkelheit dann doch wieder im eigenen Herzen ist. Und es ist ein bisschen wie, wenn man geblitzt wird, wenn man zu schnell fährt. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht bin ich auch die Einzige, der das so geht, aber ich ärgere mich immer im ersten Augenblick. Ich ärgere mich und reg mich auf, dass ich da jetzt Geld zahlen muss. Dabei ist doch der Blitzer gut gemeint. Es ist eine Mahnung. Hey, du bist zu schnell gefahren. Hier soll Leben geschützt werden, und zwar nicht nur das der anderen, sondern auch dein eigenes Leben. Aber vielleicht geht es euch ähnlich. Im ersten Augenblick denkt man wirklich erstmal nur an die Strafe, daran, oh, hoffentlich wird es nicht zu viel Geld, was man zahlen muss. Wir regen uns vielleicht auch auf, dass der Blitzer an einer blöden Stelle steht und dass da nur Geld gemacht werden will. Aber diese Erkenntnis, eigentlich könnten wir ja auch als erste Reaktion sagen, boah, ich bin dankbar, dass der Blitzer mir gezeigt hat, hey, du bist zu schnell unterwegs. Der rettet mich. Der schützt mich. Der schützt mich und andere. Hier steckt eine gute Absicht dahinter. Aber ich glaube, den meisten von uns wird das erst relativ spät bewusst. Wäre es möglich, dass so ein unbekannter Virus wie so ein Blitzer ist und uns Menschen vor Augen führt, dass unser eigenes Leben auf dem Spiel steht, wenn wir die Natur und die Menschen weiterhin so ausbeuten und wenn wir, ja, wie du es auch gesagt hast, Jesus Christus, Gott selbst, überholen und glauben, wir wissen besser, wie man diese Welt wirtschaftlich auf Vordermann bringt, wie wir die Natur ausbeuten und für uns nutzen können. Vielleicht ist es wie so ein Blitzer und wir sollen aufgeweckt werden. Auferstehung heißt auch Auferweckung. Und genau genommen weckt Gott mich jeden Morgen geistlich neu auf, aus altem Denken, falschen Verhaltensmustern. Jeden Tag geschieht Auferstehung in meinem Leben und in deinem Leben, wenn wir Gottes Geist in uns wirken lassen. Der inwendige Mensch, der geistliche Mensch, der auch den Tod überdauert, der wird von Tag zu Tag erneuert, wenn wir ihn erneuern lassen durch den Heiligen Geist. Im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 steht: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ein Priester zu sein, heißt mit anderen Worten ein Pastor zu sein. Das ist ein lateinisches Wort und es bedeutet übersetzt Hirte. Und das gilt nicht nur für die sogenannten Pastorinnen und Pastoren, Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern das gilt für jede und jeden, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen hat. Luther nannte das das Priestertum aller Gläubigen. Ich könnte auch sagen, das Hirtenamt aller Gläubigen. Jede und jeder von euch, der hier sitzt, ist Hirte und Hirtin für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Aufgabe. Und es geht nicht darum, dass wir uns verausgaben, dass wir versuchen, überall tätig zu sein. Aber es geht schon darum, dass du persönlich Gott fragst in der Stille, wo ist das Hirtenamt, das du willst, dass ich ausübe? Wo sind die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die du mir anvertraut hast, um die ich mich kümmern soll? Ich bitte dich, frage Gott das in der Stille, wo dein ganz persönlicher Platz, deine ganz persönliche Aufgabe ist, als Hirtin oder als Hirte zu wirken. Das Priestertum aller Gläubigen, das ist eine große Verheißung, eine große Berufung, dass jeder von uns Hirte sein darf und sein soll, in Jesus Christus. Aber es ist gleichzeitig auch eine große Herausforderung. Darum ist es wichtig, dass wir nur in die Aufgabe, in den Bereich hineingehen, den Gott für uns vorgesehen hat, weil wir sonst unsere Kraft verschwenden und vergeuden und wir wenig Frucht sehen werden. Auferstehen heißt umdenken, umkehren, umwandeln. Das ist nicht die Sache eines einzigen Augenblicks, sondern das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklung. So wie wir täglich unserem alten Menschen sterben, so stehen wir täglich auf zum neuen Menschen, zu der neuen Kreatur, die Gott in uns geschaffen hat. Niemand von uns muss sich um alle Probleme dieser Welt kümmern, aber wenn jede und jeder dort als guter Hirte oder gute Hirtin dient, wo Gott ihn oder sie hinberufen hat, dann werden wir wirklich das Angesicht dieser Welt verändern. Dann wird die Barmherzigkeit und die Güte Gottes in seinen Kindern offenbar und sichtbar. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.